Wir machen die Werkstatt Arbeit. Und warum mache ich diese Werkstattarbeit überhaupt? Das ist eigentlich die Kernfrage, die ich mir öfter mal stelle. Warum tue ich mir das eigentlich an? Ja, ich könnte auch zu Hause auf dem Sofa sitzen und könnte ein bisschen Fernsehen, hier und da mal meine Kinder anmachen und einfach meine Ruhe haben. Warum mache ich das Ganze? Und die Antwort ist relativ einfach, weil Gott mich dazu berufen hat, das zu tun. Es ist Berufung und ich darf mit meiner Frau sogar gemeinsam diese Berufung leben und das macht mich unfassbar dankbar. Auch wenn die Entstehungsgeschichte der Werkstatt ein Prozess über 10 Jahre war, die durch Umstände entstanden ist, die auch nicht immer feierlich waren. Und für mich persönlich hat sich eine Definition, eine persönliche Definition des Begriffes Berufung etabliert, den ich für mich persönlich gesetzt habe. Das heißt, das ist für mich persönlich, was Gott mir zugesprochen hat, das muss nicht für jeden Einzelnen zutreffen. Für mich bedeutet Berufung, dass ich das, womit Gott mich ausgestattet hat, mit meiner Prägung und meinen Erfahrungen, die Gott in meinem Leben zugelassen hat, kombiniere und vom Heiligen Geist geleitet praktisch lebe. Gott hat mich gestaltet. Gott hat mich ausgestattet mit Fähigkeiten, mit charakterlichen Eigenschaften, auch mit körperlichen Eigenschaften. Da bin ich ihm teilweise dankbar für, teilweise auch nicht. Die Rückenschmerzen könnte er sich auch sparen. Und hat mich in meinem Leben Umständen ausgesetzt und Erfahrungen ausgesetzt, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin und die mich damit dazu befähigt haben, meine Berufung der Werkstatt als Geschäftsführer zu leben. Das heißt, ich habe das in 3 Schritte, jede gute Predigt hat immer 3 Schritte, ne? Deswegen habe ich mich da auch drauf besinnt, das zu machen. Ich habe das Ganze in 3 Schritte so ein bisschen gegliedert. Und das ist das Erste, Gott hat mich mit etwas ausgestattet. Wer bin ich überhaupt? Worüber identifiziere ich mich überhaupt? Dann haben wir das Zweite, Gott hat mich Umständen ausgesetzt und Umstände in meinem Leben zugelassen, die ich mir sicherlich immer mal wieder anders gewünscht hätte, die nicht immer schön sind, die aber dazu beigetragen haben, dass ich der bin, der ich jetzt bin. Und das Dritte ist, das Ganze geleitet vom Heiligen Geist zu leben. Und darauf wollen wir jetzt auf diese einzelnen Schritte kurz, selbstverständlich eingehen. Wer ist eigentlich berufen? Die Antwort ist, als Christ ist jeder berufen. Jeder ist berufen. Berufen dazu, da gibt es viele Bibelstellen dazu, Frucht zu bringen. Zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, sind wir berufen. Wir sind berufen, einander zu lieben. Und all das dient der Auferbauung des Reiches Gottes auf Erden. Und die Frage ist, was ist Gott wichtig, damit wir in unserer Berufung leben dürfen? Was spielt eine Rolle für Gott? Und dabei spielt überhaupt gar keine Rolle mein Lebenslauf beispielsweise. Wenn ich mich bei einem Arbeitgeber bewerbe, dann schreibe ich einen Lebenslauf und schreibe hin, das sind meine Eltern, das sind meine Kinder, das sind meine Berufserfahrung, das ist meine Schulbildung. Interessiert Gott nicht. Gott interessiert auch nicht meine Identifikation, mein Personalausweis, mein Name, mein Geschlecht, mein Alter, spielt alles keine Rolle für Gott, weil du bist ein Geschöpf Gottes, der weiß das sowieso. Was spielt also eine Rolle? Die Rolle für Gott spielt, hast du mich lieb? Nimmst du dir Zeit für mich? Und einer der wichtigsten Punkte, wie sieht es um dein Herz aus? Und worüber identifizierst du dich? Wir lesen im Johannes 3, Vers 16, ich vermute fast, wir könnten jetzt als Gemeinde diesen Vers alle auswendig trällern oder eine schöne Melodie summen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und meine erste Botschaft ist, du darfst dich gerne einbeziehen in die Welt, denn du bist Teil der Welt. Und Gott hat die Welt so sehr geliebt, also auch dich. Und alles, was sich Gott wünscht von dir, und das ist so ein Stück weit das Motiv Gottes, warum hat er dich überhaupt geschaffen, ist, dass du ihn zurückliebst. Wenn ich jemanden liebe, ich liebe dich, mein Schatz, und meine Frau würde mich nicht zurücklieben, dann wäre das für mich unfassbar hart. Gott hat Menschen in diese Welt gesetzt und gesagt, ich liebe dich und alles, was ich von dir will, das ist keine Leistung, das ist keine irgendwelche sachlichen Informationen, kein ich bin erfolgreich in meinem Beruf, ich bin hier, ich mache das und ich habe doch so viel Leistung gebracht. Nee, er möchte eigentlich nur von dir, dass du ihn lieb hast. Das ist ziemlich einfach eigentlich und doch so schwer. Und jetzt ist die Frage, worüber identifizierst du dich? Die Frage, die erste Frage des, wer bin ich denn eigentlich? Womit hat Gott mich ausgestattet? Gott hat dich ausgestattet damit, dass er dich geschaffen hat, weil er dich liebt. Und dass du ihn zurückliebst. Und wer bist du? Worüber identifizierst du dich? Identifizierst du dich darüber, dass du in deinem Lebenslauf reinschreiben kannst, ich bin der Manager der Firma aus Baden-Württemberg. Hey, wir müssen Abwechslung reinbringen. Oder identifizierst du dich und bist satirisch stolz drauf? Ja? Und ich möchte nicht sagen, es ist nicht falsch, Manager zu sein. Du kannst deine Berufung als Manager leben und dort ein Segen sein für jeden. Oder, aber dich, es sollte dich nicht allzu stolz machen. Oder identifiziere ich mich über meinen Lebenslauf und ich bin Heizungsmonteur und sage, ich habe versagt in meinem Leben, ich bin nämlich nur Heizungsmonteur. Das ist die falsche Identifikation, die du in dein Leben reinsetzt. Die richtige Identifikation für dein Leben ist, ich bin geliebtes Kind Gottes. Egal welchen Beruf du ausübst. Im Johannes 15, die Verse 15 bis 17 lesen wir, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Dieser Vers definiert, wer wir sind und worüber wir uns identifizieren, nämlich darüber, dass wir Freunde Gottes sind, dass wir geliebte Geschöpfe Gottes sind. Und das, ich muss ein bisschen springen, deswegen muss ich mich immer konzentrieren. Ja, ja. Nein. Und das müssen wir uns bewusst machen, weil das, was ich euch sage, da sitzen jetzt wahrscheinlich gerade 90%, wahrscheinlich sogar 95% hier und sagen, ja, das weiß ich und das hat mir schon tausendmal jemand gesagt und das ist mir bewusst alles und so weiter. Aber geh in die göttliche Einsamkeit und mach dir das mal richtig bewusst. Ich habe für mich den Begriff der göttlichen Einsamkeit definiert und erkannt und eines der wichtigsten Bausteine meines Lebens gemacht. Einsamkeit ist manchmal oder hier und da etwas negativ behaftet, weil Einsamkeit wirklich schlimm sein kann. Aber die meine ich nicht, sondern ich meine die göttliche Einsamkeit. Jesus ist unfassbar oft, immer meistens nach seinen großen Auftritten ist Jesus gegangen, war alleine, um mit seinem Vater im Zweiergespräch zu sein. Und das ist etwas, was nicht nur Jesus kann, sondern das ist etwas, was jeder von uns kann. Aber dafür müssen wir uns die Ruhe nehmen. Und ich sage euch eins, die Digitalisierung ist eine Top-Sache. Warum? Wir haben eine Bibelübersetzung immer und überall zur Verfügung, in jeder Art und Weise. Super. Uns wurde die körperliche Arbeit genommen, größtenteils durch Verbesserungen in der ganzen Produktion. Auch toll, wir müssen nicht mehr so hart arbeiten. Der größte Kritikpunkt an der Digitalisierung ist allerdings die Beschäftigung. Wir sind beschäftigt 24/7. Wenn ich möchte, kann ich 24 Stunden lang auf einen Monitor gucken und sehe nicht zweimal das Gleiche. Ja, weil unsere Welt voll ist von Informationen. Und wir müssen lernen, in diese göttliche Einsamkeit zu gehen, Flugzeugmodus an, noch viel besser. Handy aus dem Fenster schmeißen? Nein, so schlimm nicht. Handy in ein anderes Zimmer legen, göttliche Einsamkeit hinsetzen. Was ich jeden Morgen mache, ist hinsetzen, aus dem Fenster gucken. Wir haben da so einen Baum und da gucke ich rein. Erst mal 10 Minuten nur aus dem Fenster gucken. Was passiert? Es kommen Gedanken hoch. Welche Gedanken sind das? Das sind die Gedanken, was mein Herz bewegt. Das heißt, in dem Moment reflektiere ich meine Gedanken, mein Herz. Und in diesem Moment kann ich entsprechend auf mein Herz achten. In Sprüche 4, Vers 23 lesen wir, achte auf dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Oder bewahre oder behüte dein Herz, da unterscheiden sich die Übersetzungen hier und da. Und diese göttliche Einsamkeit, die hilft uns genau das zu tun. die hilft uns genau das zu tun, auf unser Herz zu achten und es zu bewahren und zu prüfen, was ist in meinem Herzen los. Und genau dann kommt nämlich dieser zweite Schritt zum Tragen. Gott hat mich geschaffen, wer bin ich? Ich identifiziere mich als Freund Gottes, als geliebter Freund Gottes, wer bin ich? Diese Identifikation, der müssen wir uns bewusst sein in der Einsamkeit. Und zum Zweiten, was haben Prägungen, Erfahrungen aus mir gemacht? Jetzt sitzen wahrscheinlich 95% wieder hier, 95% passt fast immer, die sagen sich, mein Leben, da war nicht viel Gutes dabei. Da waren auch gute Strecken dabei. Aber eigentlich hat das Leben nicht unbedingt gut mit mir gemeint. Mein Elternhaus, meine Geschwister, meine Freunde, meine Erfahrungen, Krankheit, irgendwas. Wir lesen im 1. Korinther 10, Vers 13, die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden sind über das gewöhnliche Maß nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Denn wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Das heißt, alle Erfahrungen, die wir machen, und dessen seid euch bitte bewusst, Gott ist in jedem Problem, in jedem Moment, der hart ist in eurem Leben, dabei gewesen und nicht nur dabei gewesen, sondern er hat es zugelassen. Genauso ist Gott in jedem Moment der Freude in eurem Leben dabei gewesen und er hat es zugelassen. Und wenn ihr eine Verbitterung spürt in eurem Herzen oder in euch oder Verbitterung anderen Leuten gegenüber, dann nehmt euch bitte diese Momente der göttlichen Einsamkeit und prüft mal die Ursache dessen, nämlich wie sieht es in meinem Herzen aus? Und noch viel wichtiger, warum sieht es so in meinem Herzen aus? Warum ist das so? Reflexion. Macht euch Gedanken. In göttlicher Einsamkeit. Wir lesen Bibelstellen wie im 1. Petrus 3, 8 bis 9 beispielsweise. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nichts Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Wieder ein Berufungsspruch drin hier. Wir sind berufen, Segen zu erben. Aber es geht eigentlich mir darum, hier gibt es gerade eine Liste von Dingen, die wir machen sollen. Wir sollen demütig sein, wir sollen gleichgesinnt sein, wir sollen mitleidig sein, wir sollen voll brüderlicher Liebe sein. Wenn ich mir das so durchgucke als kategorisches, was du nicht alles machen sollst, mein lieber Freund, mach das mal anders, du machst das falsch. Du bist gar nicht liebevoll, du bist ja gar nicht brüderlich, du bist ja gar nicht... Das ist eine ganz schöne Liste, die uns da in den Kopf geballert wird. Und wenn wir nicht hingehen und die Momente der göttlichen Einsamkeit werden und uns unserer Vergangenheit, unserer Prägung und unserer Erfahrung nicht bewusst sind, sondern sie als schlechten Part, vielleicht auch positiven Part, in unserem Leben mit uns tragen, der unser Herz verbittert hat. Und wir lesen solche Verse. Und wir sind nicht fähig, das zu leben, was in diesem Vers steht, dann werden wir es auch nicht sein, wenn wir diesen Vers als Gesetz sehen und versuchen, aus eigener Kraft zu leben. Jetzt können wir hingehen und sagen, ich lese das durch und ich werde jetzt hingehen und sagen, ich lebe jetzt das und ich sage euch, in kurzer Zeit seid ihr ausgebrannt. Und Frank, vielen Dank für die Frage, die du gestellt hast, warum brennen wir in der Werkstattarbeit nicht aus? In der Berufung werdet ihr auch angefochten sein, das bleibt nie aus. Und warum brennt man nicht aus? Diese Momente der göttlichen Einsamkeit, die helfen dir entsprechend ganz, ganz viel einzuordnen. Und die helfen dir, entsprechend Gott wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen, dann noch ein Bibelwort, dann nochmal 10 Minuten sitzen und einfach nur nachdenken und im Baum gucken. Wenn ihr keinen Baum zur Verfügung habt, ist nicht so schlimm. Es gehen auch Wände, es geht alles Mögliche. Ja. Und ihr habt die Möglichkeit, dort an was zu arbeiten? An eurem Herzen. Mehr als alles, was ihr sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist tatsächlich mein Lieblingsvers und es ist der Vers, der mein Leben bestimmt. Ich achte auf mein Herz. Denn mein Herz ist ein sehr entscheidender Faktor. Wir haben das Wer sind wir geklärt. Worüber identifiziere ich mich? Ich identifiziere mich darüber, dass ich geliebter Sohn Gottes bin? Wir haben jetzt angerissen den Gedanken Prägung, Erfahrungen. Ja, was hat das aus meinem Leben gemacht? Verbittere ich darüber? Oder gehe ich hin und sage unserem Herrn, okay, von Situation zu Situation bin ich dankbar dafür, was ich erleben durfte. Denn die Entstehungsgeschichte der Werkstatt, das habe ich euch vorhin schon, oder meine Frau hat das vorhin kurz angerissen, die hat 10 Jahre gedauert. Vom ersten Gedanken bis dahin, dass sie entstehen konnte, waren es 10 Jahre. Und seid euch mal ganz, ganz sicher, ich bin sehr verbittert gewesen zwischendurch in den 10 Jahren. Entstanden ist der Gedanke in meinem Herzen darüber, dass ich eine sehr schlechte Führungsperson hatte. Gut, das sagen alle von ihren Führungspersonen, dass sie schlecht sind. Da schüttelt jemand im Kopf. Das finde ich ja prima, wunderschön. Also ich hatte eine Führungsperson, einen Werkstattleiter. Damals habe ich noch bei den Berliner Verkehrsbetrieben gearbeitet und habe die Omnibusse im Vierschichtsystem repariert. Und da hatte ich eine Führungsperson, die nicht unbedingt die positivste war. Und habe nebenbei die Jungscherarbeit der Gemeinde in der Hasenheide in Berlin-Neukölln, also wunderschönes Viertel, um Jungscherarbeit zu machen, gemacht. Es ist tatsächlich, das Potenzial, was dort liegt, das ist unfassbar. Ja? Das ist gegenüber vom größten Drogenumschlagplatz Berlin, vom Jahnpark. Top-Gebiet. Ja? Und da sind wir rausgegangen, haben dann die Jugendlichen oder die Jungscherler haben wir dann entsprechend über Straßeneinsätze versucht, in die Jungscher, in die Gemeindearbeit reinzuholen. Hat teilweise auch funktioniert. Und da habe ich diesen Grundgedanken, durch Umstände in meinem Leben, die Gott zugelassen hat, ist der Gedanke entsprungen, Mensch, eigentlich müsstest du genau das verknüpfen. Eigentlich müsstest du Jugendliche, die die Chance in ihrem Leben nicht haben, die die Möglichkeiten durch soziale und wirtschaftliche Umstände nicht haben, denen eine gute Führungsfigur sein und sie dadurch fördern und im Handwerk fördern. Handwerker haben wir eh zu wenig und da dann entsprechend auf den Markt bringen. Das war der Grundgedanke und da ist der Gedanke entstanden. Durch 2 verschiedene Umstände, die Gott zugelassen hat in meinem Leben. Und dann kam die Zeit, wo dieser Gedanke da war. Da habe ich angefangen, nebenbei eine Weiterbildung zu machen zum staatlich geprüften Techniker in Kraftfahrzeugtechnik. Habe dann 6 Jahre lang nebenbei ein Fernstudium gemacht, im Vierschichtsystem gearbeitet. 2 Kinder sind zur Welt gekommen und habe nebenbei noch die Jungscherarbeit in der Gemeinde geleitet. Und das war die Zeit, in der wir auf 150% gelaufen sind. 6 Jahre, wir konnten nicht mehr. Wir waren am Ende unserer Kräfte. Und ich habe gesagt, Gott, warum? Warum ich? Warum machst du das mit mir? Weil ich bin charakterlich dafür nicht geschaffen gewesen. Cholerisch, unfassbar faul. Unfassbar faul und einfach schwer zu motivieren. Ich habe gedacht, warum, Gott, machst du das mit mir? Und ich kann euch eins aus meinen Erfahrungen sagen. In den Grenzmomenten meines Lebens habe ich den größten Grad der Reife erreicht. Da habe ich am allermeisten gelernt in meinem Leben. Da habe ich im Nachhinein, man merkt es immer erst im Nachhinein, ne? Immer erst, wenn du raufguckst und sagst, oh, so schlecht war es doch gar nicht. Aber in dem Moment sagst du dir, ach du grüne Neune. Ja? Es war die härteste Zeit unseres Lebens und Gott hat uns aber unfassbar viel in dieser Zeit aus uns gemacht. Ich habe nicht verstanden, warum ich da durch musste. Im Nachhinein weiß ich, in dieser Zeit hat Gott am allermeisten an mir gearbeitet und da war eine ganze Menge nötig. Ja? Ich wollte, als der Werkstattgedanke dann entstanden ist und als wir in dieser Phase waren, wollte ich die Werkstatt auch sofort gründen. Da gibt's überhaupt gar nichts. Initiativer Mensch, ich wollte sofort, jetzt wird die Werkstatt gegründet. Keine Frage, es geht jetzt los. Ja? Und natürlich hat's nicht funktioniert. Ich habe Menschen angesprochen. Ich habe Konzepte immer. Ich habe geschrieben. Ich habe mit Leuten gesprochen. Ich habe versucht, das zu starten aus Verkrampfte. Und da bin ich ausgebrannt. Da habe ich gemerkt, okay, ich muss meine Zeitleiste, die Zeitpunkte, muss ich synchronisieren mit Gottes Zeitpunkten. Und wenn ich der Meinung bin, das ist jetzt dran und Gott ist der Meinung, nee, dann kann ich mich abstrampeln, wie ich möchte. Es funktioniert nicht. Und dann darfst du ganz beruhigt sein. Habe ich vorhin schon gesagt, Gott kommt spätestens pünktlich. Wir sind dann umgezogen nach Leipzig wegen des Jobs. Ich sage jetzt nicht nochmal welche. Und haben dann in Leipzig eine neue Gemeinde gesucht. Freundeskreis hat sich etabliert. Und dann hat es knappe 2 Jahre gedauert. Zack, war die Werkstatt da. Es hat nicht mehr lange gedauert. Der Gedanke kam wieder auf. Das Gespräch kam im Freundeskreis auf. Und die haben gesagt, hey, hier, Philipp, den musst du anquatschen. Ich Philipp angequatscht. Du, pass auf, das und das habe ich vor. Ja, ich habe hier ein Kumpel, der hat eine Halle und die steht eigentlich leer, kannst du rein, kostenlos. Okay. Den Jugendlichen angesprochen, wie sieht's denn aus, hast du da Lust drauf? Na, okay. Und zack, 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 urplötzlich war ein Spenderkreis da, urplötzlich war die Satzung fertig, urplötzlich war das fertig und es hat plötzlich funktioniert. Und da habe ich mir gesagt, okay, alles klar. Auch ich lerne. Gott hat gesagt, die Umstände haben noch nicht gepasst. In Berlin war es einfach nicht so weit. Da waren die Leute nicht da, da war ich noch nicht so weit. Und Gott hat gesagt, nee, ich möchte, dass du das in Leipzig machst. Und Gott hat mich fertig studieren lassen und Gott hat gesagt, so, jetzt bist du fertig, jetzt gehst du nach Leipzig. In Leipzig hat Gott mir einen Freundeskreis geschenkt, eine Gemeinde geschenkt, die das Projekt auch unterstützt, hat mir Räumlichkeiten geschenkt, Menschen zur Seite gestellt, die mitarbeiten. Und dann funktioniert Berufung. Aber auch nur, weil ich verstehen musste, dass es nicht nach meiner Nase läuft. Okay, das ist ganz wichtig. Berufung heißt, Gott schenkt dir einen Gedanken ins Herz herein. Er schenkt dir etwas in dein Herz herein. Und das ist so ein Gedanke, der nicht weg will. Ja, ich habe die Werkstatt zwischendurch wieder an ACTA gelegt, weil ich gesagt habe, nee, das funktioniert ja hier in Berlin nicht. Lass sein, ich mache es nicht. Und das war aber ein kleiner Samen, der ins Herz gesät wurde als Gedanke, der nicht wieder weggehen wollte. Und deswegen hat meine Frau vorhin auch gesagt, ich bin ihr jedes Mal wieder auf den Geist gegangen. Immer wieder, wenn dieser Gedanke wieder kam. Und es war ein penetranter Gedanke, den nicht ich in meinem Kopf vorangebracht habe, sondern den Gott in meinem Herzen immer weiter hat reifen lassen. Und wenn es dir ähnlich geht, wenn es bei dir ähnlich ist, dass du sagst, ich habe so einen Gedanken und dieser Gedanke, der will mich nicht loslassen. Und dieser Gedanke, der spielt die ganze Zeit schon in meinem Kopf verrückt. Dann sei dir bewusst, worüber du dich identifizierst. Komm in die göttliche Einsamkeit zu dem Bewusstsein, dass du ein geliebter Freund Gottes bist. Mach dir bewusst, dass Gott jede Sekunde deines Lebens kennt und auch um deine schwachen Phasen deines Lebens weiß. Bewahre dein Herz. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn in deinem Herz entspringt die Quelle des Lebens. Wie sieht's in deinem Herzen aus? Erforsche es in göttlicher Einsamkeit. Und wenn du Gespräche dafür brauchst, ich habe die Personenzahl nicht gezählt, aber ich vermute mal, keiner wird hier wegrennen, wenn jemand sagt, darf ich mit dir über meinen Gedanken reden, den ich im Herzen habe. Schließe Frieden mit deiner Vergangenheit, mit deiner Prägung. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Prägung ist mindestens 2 bis 3 Predigten wert. Prägung ist ein unfassbar komplexes Thema. Ich habe mich aus Familienhintergrund auch damit sehr viel beschäftigt und damit ist Prägung etwas ganz Wichtiges. Schließe Frieden mit deiner Vergangenheit und mach dir bewusst, was sie aus dir gemacht hat. Sei dem Herrn dankbar für das individuelle Ergebnis, welches du bist. Weil Gott hat dich zwar in Situationen geschickt, in gute, sowie auch in schwierige. Manchmal ist auch der Widersacher der Ursache für eine Situation und du darfst dir aber ganz sicher sein, zu 100%. Das Endergebnis bestimmt der Sieger und nicht der Verlierer. Das Endergebnis bestimmt Gott. Selbst wenn der Beginn einer Situation vielleicht nicht die schönste ist, aber das Endergebnis, das bestimmt Gott. Sei dem Herrn dankbar für das individuelle Ergebnis, was du bist. Und wenn wieder mal Widrigkeiten anklopfen, kommen göttliche Einsamkeit und lässt Gott wirken. Erst wenn die Grundlagen gelegt sind, dann kannst du praktische Berufung leben, ohne dass deine Kraft und Energie verzerrt werden. Frank hat es vorhin schon mal angesprochen. Ich habe ein bisschen geschmummelt, bevor ich hierher gekommen bin. Und habe mir mal auf die Webseite angeguckt und bin mal über die Connect Groups gegangen, so ein bisschen, und habe das mal gesehen. Ihr habt da Fotografie, Kochen, Sport und so weiter, finde ich super. Ein ähnliches Konzept haben wir bei uns in der Gemeinde auch. Die Kleingruppen nennt sich das bei uns. Wir sind noch nicht so modern, ihr seid Englisch, finde ich super. Klingt viel moderner. Und ich habe zum Beispiel mit einem Freund von mir habe ich eine Motorrad-Kleingruppe gemacht. Das heißt, wir machen eigentlich nichts anderes, als dass wir uns treffen, sehr sporadisch, weil wir alle irgendwie andauernd unterwegs sind, und Motorrad fahren. Vielleicht trägst du schon lange so einen Gedanken mit dir rum, dass du im Hinterkopf hast, Mensch, so eine, ich habe hier ein Hobby und warum nicht das Hobby teilen und oder ich habe ein Hobby, warum das nicht zu einem sozialen Projekt machen? Nein, das müsst ihr tatsächlich nicht unbedingt. Das Thema Berufung soll niemanden unter Druck setzen. Das Thema Berufung Das habe ich vorhin kurz angesprochen mit dem zeitlichen Punkt, den Gott in deinem Leben setzt. Ja, Gott weiß ganz genau, wann zu was bereit bist. Vielleicht bist du gerade Mutter geworden und hast einen Gedanken im Kopf und sagst, ich muss jetzt aber das noch gleichzeitig machen. Nee, du bist gerade Mutter und du bist ein Segen für deine Kinder. Okay? Ja, die Frauen jetzt, Amen, ich habe eine Frau mit 2 Kindern. Ja, vielleicht bist du beruflich tätig und sagst, ich habe gar keine Zeit dafür. Dann mach dir vielleicht bewusst oder frag Gott vielleicht in göttlicher Einsamkeit mal, lebe ich eventuell meine Berufung auf der Arbeit? Bin ich da ein Segen für meine Kollegen? Erzähle denen weiter von Gott oder lebe das auch einfach nur vor? Es ist gar nicht immer das Erzählen, ja, sondern es ist ganz häufig auch das Vorleben, so wie wir das in der Werkstatt praktizieren. Wir leben es vor. Die Werte, die christlichen Werte, die geprägt sind, die gerade heute in der, ich sage mal, doch etwas aufgeweichten Mediengeschichte unterwegs sind. Das heißt, es wird immer mehr wird aufgeweicht, immer mehr wird gesagt, das ist alles okay und es ist alles wunderbar und das ist eigentlich das, wo wir, was die Bibel uns schon sagt, ne, dass es etwas schwieriger wird, dass sich Leute über uns lustig machen werden, ist okay. Damit kann ich umgehen, dass Leute mich auslachen. Und der letzte Gedanke, den ich kurz euch mitteilen möchte, ist, den habe ich mir mit unserem Werkstattlogo groß auf dem Bilderrahmen gedruckt, ist, denke groß, denn du dienst einem großen Gott. Soll ich noch beten? Ja. Ich bete noch kurz, wir können gerne sitzen bleiben. Lieber Jesus, ich danke dir dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen. Ich danke dir für jede einzige Gemeinde, in der du unterwegs bist und auch bei Menschen, die nicht in Gemeinden unterwegs sein dürfen oder können, möchte ich bitten, dass du unter ihnen bist, Herr. Du hast zugesagt, wenn 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du groß und wunderbar bist und ich danke dir dafür, dass du jeden Menschen, der hier sitzt und der auf der Welt wandelt, individuell geschaffen hast und dass du in jeden Menschen Begabung reingelegt hast und in jeden Menschen einen individuellen Plan reingelegt hast. Und ich möchte dich bitten, großer Vater, dass du hier in jedem einzelnen Menschen anklopfst ans Herz und die Möglichkeit für göttliche Einsamkeit schenkst, dass du Herzen anrührst und dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du groß und wunderbar bist und dass wir dich Freund nennen dürfen und dass du uns liebst und dass wir mit dir gemeinsam persönliche Beziehung leben dürfen, Herr. Amen.